alles nur geklaut oder Millionär. Ja, in den 90ern haben die Prinzen für viele, viele Ohrwürmer gesorgt und sind somit würdige Kandidaten für unsere Giganten von gestern. Wir starten unsere vierteilige Serie zu den Prinzen und zu ihrem Frontmann Sebastian Krumbiegel dort, wofür sie alles begann. In der DDR. Ja, in dieser Folge arbeiten wir uns von den frühen Jahren der A Cappella-Sänger in einem Leipziger Knabenchor über diverse Bandprojekte bis zum DDR-Militärdienst. Ja, auch der spätere Prinzenfrontmann mit der Pumuckl-Frisur musste zum Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee.
Da hatte der sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Da ist der wahrscheinlich da rein, dann haben die dem die Mähne runterrasiert, haben den Helm aufgehockt und haben gesagt, so, die nächsten 2 Jahre gehörst du uns. Und dann hat der wahrscheinlich alles gemacht, um das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren.
Das wird ein wilder Auftakt. Auf geht's in eine neue, nostalgische Zeitreise mit den Prinzen, unseren Giganten von gestern.
Und er hat mir vorhin gesagt, eigentlich hätte ich bei jeder Sendung Nummer 1 sein müssen. Er ist eben wirklich viel zu bescheiden.
Giganten von gestern, yeah.
Wie man umgeht mit Ruhm und Reichtum und ganz viele Frauen.
Giganten von gestern, wow.
Es steht nur Scheiße bei uns in den Zeitungen, das glauben die Leute schon.
Ja. Giganten von gestern, yeah.
Eigentlich mit das Geilste, was gibt.
Also in jedem Fall, ich hoffe, dass es alles so weiterläuft und dass es dir das macht. Schönen Dank.
Ja, und wir sagen bitteschön. Hier sind Stefan Meinsner und ich bin Jonas Löffler und das ist der Podcast Giganten von gestern. Wir sind mittlerweile bei unserem, sagen wir mal, zweiten Patienten oder zweiten Opfer, je nachdem, wie man das sehen will. Wir werden uns heute, ja, Stefan runzelt die Stirn, mit den Prinzen auseinandersetzen und mit ihrem, ja, man kann sagen Frontmann, Sebastian Krumbiegel.
Ja, also ich möchte noch mal sagen, dass ich unseren ersten Patienten als einen, vor allem für dich, wiederbelebten Patienten bezeichnen würde, weil es mir gelungen ist und ich finde, das sollen unsere Hörer schon wissen, dass Jonas zum ersten Mal sich wirklich intensiv mit der Musik von Peter Maffay beschäftigt hat und dann nach unserem Podcast einen Ohrwurm hatte. Und der hat mir immer wieder geschrieben, so WhatsApp-Nachrichten, ich war gerade wieder im Auto oder ich war gerade wieder da und da und ich habe wieder die ganze Zeit, nie war ich tiefer, nie tiefer. Also wo er anfangs gedacht hat, er hat wahrscheinlich Brechreiz, hatte am Ende von alleine den Sound von Peter Maffay in sich aufgenommen und da hat man mal gesehen, was, ob man Peter Maffay jetzt mag oder nicht, was das für ein großer Musiker immer noch ist und was der für begnadete Songs auch geschrieben hat, die selbst einem Nicht-Fan, wenn er sich mal ein bisschen damit beschäftigt, lange nicht aus dem Gehörgang verschwinden. Und deshalb finde ich unseren ersten Patienten als einen großen Erfolgsfall in unserer kleinen Klinik hier, möchte ich sagen.
Ja, und stell dir mal vor, wenn du den gleichen Impact auf unsere Hörer hast, was das wiederum für die Kasse von Peter Maffay bedeutet. Also ich muss eins gestehen, ne, dieses Lied Tiefer, das hat mich dermaßen begleitet. Es ist, okay, ich gestehe das jetzt, ne? Du hast ja bei Spotify, gibt es ja die Playlist On Repeat. Das sind die Songs, die Spotify ausliest, die du am meisten hörst. Hm. Und da war jetzt, glaube ich, ohne Witz, seitdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, Tiefer auf der Nummer 1. Das bedeutet, das ist mein Nummer 1 Song der letzten 3 Wochen. Das ist so schräg. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich Peter Maffay in der Form kriegt. Ja. Also so krass, ja.
Diesmal haben wir quasi ein bisschen fast umgekehrte Vorzeichen, würde ich sagen, weil bei Peter Maffay bin ich angekommen und habe gesagt, oh, der hat mich mein ganzes Leben begleitet und da kriege ich dich auch. Bei Sebastian Krumbiegel, muss ich gestehen, ist es eher so, das fand ich damals schon komisch und jetzt finde ich es noch immer komischer und da hast du jetzt gesagt, ja, ich bin mit denen aufgewachsen, mit den Prinzen.
Nein.
Also da wirst du mich jetzt dazu bringen müssen, dass ich mir irgendeine Nummer der Prinzen nochmal anhöre und nicht spontan überlege, mich dann doch aus dem Fenster zu werfen.
Jetzt muss ich nur noch mal ein bisschen einordnen, ja. Also es ist nicht die Geschichte. Wir haben ja im Laufe des letzten Podcasts, der Podcast-Serie, rausgefunden, dass Peter Maffay dich begleitet hat. Du hast dann auch irgendwann gesagt, ja, man darf dich auch als Fan bezeichnen. Du warst ja auch auf einem Konzert von ihm und so weiter. Also So weit geht meine Nähe und Liebe zu den Prinzen.
Ach, jetzt wird er schon feige.
Also, nein, also wir können ja gleich mal so starten. Okay, wie ist unsere Verbindung zu den Prinzen? Da du mich jetzt gefragt hast oder mir den Ball zugespielt hast. Also bei mir ist es so, was ich mit den Prinzen immer verbinden werde. Ich bin ja Jahrgang 1989. Und die Prinzen waren ja vor allem in der ersten Hälfte der 90er riesengroß in Deutschland. Und meine Eltern hatten, ich meine, die ersten beiden Alben auf Musikkassette. Und wir haben das im Auto rauf und runter gehört, im Wechsel mit Reinhard May. So.
Ich kenne deine Eltern und ich weiß, deine Eltern sind sehr moderne Menschen und ich überlege gerade, ob das damit zu tun hat, die Mauer ist gefallen, ein vereintes Deutschland irgendwie so und dann hören deine Eltern natürlich, was kommt denn da so für Musik von drüben? Und dann waren die Prinzen ja sehr schnell, sehr omnipräsent. Man müsste deine Eltern fragen, ob sie das gemacht haben, weil sie die Musik wirklich gut fanden oder weil sie sehr neugierig waren, was haben denn die Menschen da drüben eigentlich so für Musik gehört und was fanden die gut? Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass dein Vater jetzt nicht gesagt hat, oh, Küssen verboten, das ist aber ein tolles Lied, das möchte ich dauernd beim Autofahren hören. Oder ob er nicht gesagt hat, lass doch mal hören, was haben die denn da drüben eigentlich für Musik gemacht?
Das kann sein. Also jetzt, wo du es sagst, die Prinzen, das passt eigentlich gar nicht zum Musikgeschmack meiner Eltern. Und man muss auch sagen, die 90er gingen und damit auch die Prinzen. Also die Kassette ist dann aus dem Auto geflogen oder halt einfach nicht in eine CD umgewandelt worden. Wir haben das danach auch nie wieder gehört. Also als die Prinzen groß waren, wie gesagt, Anfang, Mitte der 90er, lief das bei uns im Auto ständig. Ich bin erschreckenderweise sehr, sehr textsicher, was die ersten Hits
ehrlich?
Von ihnen angeht.
Oh, wow.
Aber das ist wirklich frühkindliches Gedächtnis, weil ich weiß noch, wie ich auf der Rückbank von meinen Eltern mit meinen beiden Geschwistern im Auto sitze. Wir fahren im Sommer ins Schwimmbad. Lass es 1994 gewesen sein. Und ich weiß noch, wie die Picknickdecke, die wir dabei hatten, sich angefühlt hat. Ich weiß, wie die Sitzerhöhung am Kindersitz sich angefühlt hat. Und ich weiß, wie wir Küssen verboten, Millionär, alles nur geklaut, die großen Hits der Prinzen gehört haben. Und ich kann dir diese Songs alle aus dieser Zeit noch mitsingen. Alle.
Toll.
Und zwar von vorne bis hinten.
Ja, kannst du mal sehen. Das ist jetzt nochmal, um es zu sagen, der Unterschied zum letzten Mal. Ich kann sehr viele Peter Maffay-Songs, ob ich will oder nicht, den Text, einfach weil sie omnipräsent sind, die Lieder. Und bei den Prinzen ist es so, da, wenn ich mir so die Alben und die Songs anschaue, muss ich schon überlegen, was war denn, okay, alles nur geklaut, kennt jeder, Küssen verboten auch, aber was war denn Schweine? Gab es da ein Lied, das hieß Schweine? Und dann habe ich so eine ganz dumpfe Erinnerung, dass irgendeiner so mit so einer Schweinsnase aufgetreten ist, oder habe ich das geträumt?
Stefan, ich war da ein kleines Kind. Ich wusste
na,
in der... 95, da war ich 6 Jahre alt, da lag ich um 8 im Bett. Also wo da Sebastian Krumbiegel und seine Schweinsnase auf die Bühne gekommen sind, da war ich schon im Dreamland.
Also. Aber gab es einen Song, der hieß Schweine?
Ja. Also genau, es gab diese Platte Schweine, das war aber dann auch, glaube ich, so böse gesagt, der Anfang
vom Ende.
Ende der ganz großen Erfolge.
Ach
der
so,
ganz großen okay. Erfolge.
Okay, ja. Okay. Oder war das Lied, du musst ein Schwein sein in dieser Welt?
Genau, das war die Single-Auskopplung, Schwein du musst ein Schwein sein und gemein sein und so weiter. Und das Album war Schweine, 1995, Peak in den deutschen Charts. Nummer 3. Und Du musst ein Schwein sein war eben der erfolgreichste Song davon. Ich weiß aber auch noch, und ich glaube, da haben sich meine Eltern dann von den Prinzen getrennt. Ich weiß noch, wie meine Eltern dann 95, da hatten wir eine Stereoanlage dann bei uns zu Hause. Und ich weiß, wie die sich diese CD geholt haben und dann so ein bisschen empört waren, weil du hast ja auf den ersten Alben ganz viele so Gabi und Klaus, Küssen verboten, so ein bisschen humorvoll romantische Songs. Und dann kommt Schweine, wo dann irgendwie so, du musst ein Schwein sein, du musst gemein sein und auch teilweise so, ich glaube, auch so ein paar anzügliche Zeilen mit dabei waren. Und da weiß ich noch, wie irgendwer bei meinen Eltern zu Gast ist. Diese CD liegt auf der Stereoanlage. Und sie unterhalten sich drüber und sagen so, also die Prinzen, wir mochten die ja immer ganz gern, aber das neue Album, nee, das ist irgendwie vulgär, das ist irgendwie nicht das, was wir kennen von den Prinzen. Und ich glaube, das ist auch der letzte Kauf, den meine Eltern in Richtung Sebastian Krumbiegel und seiner Band gemacht haben.
Ja, und trotzdem ist es faszinierend, dass es Menschen gab, die gesagt haben, oh, die Prinzen haben ein neues Album. Ich meine, wir sind hier Anfang, Mitte der 90er, da haben Genesis neue Alben gemacht, da gab's Queen-Alben, da gab's große musikalische Helden, aber Menschen in Deutschland, nicht nur deine Eltern, sondern viele Menschen sind los und haben gesagt, oh, die Prinzen, das neue Prinzen-Album ist da, Schweine, heute kommt's raus, lass uns mal gleich das neue Prinzen-Album kaufen und da reinhören. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Oh Gott. Ne? Das ist eigentlich jetzt die optimale Fallhöhe. Du sprichst von Genesis und Queen und Familie Löffler kauft Schweine von den Prinzen.
Naja, ich meine, du hast selber gesagt, es war ein Nummer 1 Album, die Single war Platz 3 in Deutschland, deine Eltern waren nicht die einzigen. Jetzt, ja. Ich sag nur, ne, heute kannst du dir ja generell nicht mehr vorstellen, dass Leute in einen Laden rennen, um sich eine CD zu holen, weil wenn du zufällig mitkriegst, oh, da ist ein neues Album da und du siehst es bei Spotify, dann hörst du halt mal rein. Aber damals war dieses Verlangen nach neuer Musik und es ist wahrscheinlich auch, die Prinzen waren ja immer, wenn die irgendwas Neues gemacht haben, in allen Fernsehshows, die es gegeben hat. Also da war ja von Verstehen Sie Spaß, Hitparade, da, die Prinzen waren immer da. Und dann haben die wahrscheinlich auch hier geteased ohne Ende, so, da kommt unser neues Album raus. Und dann sind die Menschen losgerannt, Mitte der 90er, haben gesagt, oh, Phil Collins, weg, brauche ich nicht, ich will die Prinzen. Dann ging sie los.
Irre. Genau. Und dann kamen die mit der Schweinsnase. Aber ich meine, das Albumcover war auch so eine Schweinsnase. Und wo du sagst, mit dem, der ist mit einer Schweinsnase aufgetreten, ich meine irgendwie sowas auch ganz dunkel im Hinterkopf zu haben.
Jetzt Sebastian Krumbiegel mit der Schweinsnase, also das ist fast schon so, dass ich sage, jetzt brauche ich schon die erste Pause. Also eigentlich muss ich mich jetzt schon sammeln, weil das Bild kriege ich schon gar nicht mehr aus dem Kopf.
Wir werden viel über Sebastian Krumbiegel sprechen. Also um schon mal so ein bisschen Vorgeschmack zu geben auf die Folgen, die jetzt kommen. Wir werden uns natürlich auf die Hochphase der Prinzen beziehen, Anfang, Mitte der 90er und natürlich personell, das ist ja eine ganze Band oder ganz viele. Wir werden alle mal erwähnen, aber es geht im Fokus um den flamboyantesten von allen, Sebastian Krumbiegel, der
was
sozusagen
für ein Wort,
der Frontmann ist.
Flamboyantesten.
Wenn du an die Prinzen denkst, dann denkst du ja an ihn, der aussieht wie das Sams oder so mit diesen roten Haaren und, und dem runden Gesicht. Und ja, also darum wird es gehen. Da werden wir uns drauf fokussieren. Aber bevor wir richtig einsteigen in die erstmal Vita von Sebastian Krumbiegel und später dann auch das Werk der Prinzen. Würde mich interessieren, Stefan, wie ist denn dein Bezug dazu? Ich meine, wir haben ja einen Unterschied von knapp 20 Jahren.
Ja.
Wie gesagt, ich war ein Kindergartenkind, du warst ein junger Mann, die Mauer war offen, die Prinzen kamen, du warst in Westdeutschland. Wie war es für dich?
Erstmal, ich wollte das eigentlich nicht so. Also ich war nicht so neugierig jetzt, auf was haben die da, die Menschen aus dem Osten so gehört. Und da will ich jetzt auch mal reinhören. Sondern mich hat es eher gestört. Ich fühlte mich in meiner musikalischen Welt plötzlich gestört, weil lauter Ostbands da aufgetreten sind, Karat und wie die alle. Plötzlich waren diese ganzen Fernsehshows, die ich ja als junger Mann immer geguckt und geliebt habe, waren voll mit Künstlern A, die ich nicht kannte und B, wo ich mir gedacht habe, die braucht auch kein Mensch. Natürlich bin ich aber dann mit diesen ersten Songs auch eingestiegen, alles nur geklaut und so, hat mich auch gepackt, habe ich auch gehört. Ich habe halt auch mir immer gedacht so, wow, schauen die scheiße aus, ehrlich gesagt, aber irgendwie ist die Musik ganz gut und ich habe aber auch nie so wirklich verstanden, ist das jetzt Comedy, was die machen, weil da stand ja immer dieser Blonde auch daneben, neben dem Sebastian Krumbiegel, der auch so mit so einer Topfrisur da irgendwie so ein bisschen immer sehr ranzig so reingeguckt hat, ne?
So Prinz Eisenherz mäßig, der hatte diesen Pony ausgeschnitten und dann links und rechts gingen so ganz lang diese blond gebleichten Haare runter.
Ja.
Und auch immer eine Leggings an und so einen weiten Pulli drüber in den ersten Jahren.
Genau. Und dann sind die immer aufgetreten in diesen Shows und haben natürlich immer dafür gesorgt, sich vorzustellen, ne? Die kamen dann so, wir sind die Prinzen und wir kommen da und das und so singen wir und wir. Und das war mir immer so, ich habe immer gedacht so, ja, ist gut, jetzt sing dein Lied und gut ist. Ich war kein Fan von Anfang an, nicht, aber ich bin trotzdem auch in die Musik und in diese Art reingefallen. Ich muss aber auch noch eins dazu sagen, Was ich mein ganzes Leben lang schon immer nicht mochte, sind so A Cappella. Ich habe auch einen Freund, der hat auch in so einer, mein kleiner grüner Kaktus, die draußen am Balkon hollerie. Und ich habe mir immer gedacht, was für eine also da, bevor ich zu so einem Konzert gehe, wo die mit so einem A Cappella-Ding an, brauchst du mir alle 20 Minuten ein frisches Bier hinstellen, dass ich sage, okay, ich gehe hin und dann tragt mich raus. Also das war nie meine Musik, muss ich dazu sagen. Und dann, deshalb war ich auch sehr skeptisch bei den Prinzen. Aber ich will es gar nicht schlecht reden. Auch ich habe die Prinzen gehört. Auch ich fand manche Songs richtig gut und ich habe schon verstanden, das sind richtig tolle Ohrwürmer. Jetzt in der Nachbetrachtung, dazu kommen wir dann später, ist es wieder etwas entzaubert, weil ich festgestellt habe, dass die Texte der Prinzen sich sehr oft sehr ähneln, auch in diesen großen Hits. Also diese Reime, was reimt sich auf was? Wow, also das doppelt und vierfacht und achtfacht sich in sehr vielen Prinzen-Songs sehr, sehr oft. Und da hatte ich gedacht, dass die, früher habe ich die wahrgenommen als sehr, sehr sprachlich gewandt mit tollen Texten und ausgefeilten Geschichten, die sie ja so in ihren Songs erzählen. Da habe ich die so als sehr sprachlich toll empfunden. Und im Nachhinein denke ich mir so, ja, die haben halt immer auf mein und dein und sein und rein. Ja. Gereimt, ja, genau. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, im Nachhinein dann.
Ja, also das stimmt auch. Die Reimstruktur ist tatsächlich etwas simpel, ja. Gabi und Klaus, es ist aus.
Das zum Beispiel.
Schrecklich allein, er ist so gemein, ja. Ich meine auch, diese Einfachheit der Sprache, die hat ja dann wiederum bei mir als Kindergartenkind mit 5 Jahren auf der Rückbank im Auto total gezogen. Die Songs sind ja tatsächlich teilweise gereimt wie so ein Kindergartensong.
Ja.
Da ist nichts kompliziert, da ist auch von der Aussage her nichts um die Ecke gedacht oder so, sondern das ist weitestgehend total simpel textlich.
Auf der anderen Seite aber von der Geschichte wieder, wenn du jetzt an alles nur geklaut denkst, kannst du als 5-Jähriger, weißt du gar nicht, worüber singen die da, ist alles nur geklaut, ist gar nicht mein, ist alles nur gezogen und gereimt, ne? Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Da hockst du doch als 6-Jähriger auf dem Rücksitz und denkst dir so, du kannst es zwar mitreimen, weil es sprachlich sehr einfach ist, aber du hast überhaupt nicht verstanden, worüber singt der da?
Ja, aber da bist du ja bei dem Song, wirst du ja von dem Ayo, Ayo so in die Rückbank gepresst. Da kann sich ja niemand entziehen, ob er die jetzt peinlich oder blöd oder oder komisch findet. Aber dieses Ayo, Ayo, das packt ja jeden.
Das stimmt.
Und dem kannst du dich nicht entziehen. Und ich glaube, da war mir egal, ob der gezogen und geraubt hat, sondern da ging es eher um diesen heißen Hook, der da abgefeuert wurde von Krumbiegel und seinen Freunden.
Wobei wahrscheinlich dann bei Küssen verboten warst du auch inhaltlich als 6-Jähriger voll mit drin, weil da wahrscheinlich jede Tante auf den süßen kleinen Jonas zugestürmt ist und gesagt hat, ja komm her Jonas, da kriegst du mal einen kleinen Schmatz auf die Backe.
Und vor allem in dem Song wird ja auch noch Bezug genommen, da sagt doch in der Schule, ich war 7 Jahre alt und ich saß hinten im Auto, okay, alles klar, check. Ja, und dann so, ja, sie dachte, dass sie mich mit Käsebrötchen kaufen kann und dann so, ja, okay, ihr habt mich verstanden, ihr holt mich ab, weißt du
das? Ja. Also das ist wahrscheinlich das Kinderlied. Und alles nur geklaut ist eher so für Erwachsene, aber für alle zum Mitsingen und so. Ja, da eine perfide Strategie dieser Band steckt da dahinter. Die werden wir aufdecken jetzt in diesem Podcast.
Musik für die ganze Familie. Ja, genau, aber da gibt's ja auch noch ein paar Ausreißer, ne? Der Song Bombe und so weiter, können wir ja später nochmal drauf eingehen. Wir werden es wieder so machen, zumindest im Groben. Ich habe mir die Vita und den Werdegang der Prinzen beziehungsweise von Sebastian Krumbiegel angeguckt, mich da ein bisschen eingelesen, so ein bisschen versucht, Infos zusammenzukratzen. Und Stefan, du hast ja die Musik auf dem Schirm, wobei, ja, ich bin da ja auch mit verbunden, da werde ich auch immer meinen Senf dazu geben.
Ja.
Aber wir schlängeln uns so durch die Jahre und schauen mal, was wir da alles so zusammenbekommen für die Prinzen. Und was wir nicht vergessen dürfen, das wird jetzt hier zur Tradition, wir werden Sebastian Krumbiegel einen Hausbesuch abstatten. Das heißt, Peter Maffay, natürlich haben wir die Adresse von Sebastian Krumbiegel nicht, aber wir werden uns anhand der Informationen, die wir zusammentragen, einfach mal gemeinsam vorstellen, wie könnte es bei Sebastian Krumbiegel zu Hause in Leipzig aussehen? Wie hat er seine Wohnung eingerichtet? Was ist da so drinnen? und spinnen uns da mal so seine eigenen vier Wände zurecht.
Oh Gott, also wenn ich vor allem dran denke, wenn wir den Kleiderschrank von Sebastian Krumbiegel aufmachen, was hängt da so drinnen? Da wird mir jetzt schwarz vor Augen. Da mag ich jetzt noch gar nicht drüber nachdenken.
Wie gesagt, kleiner Teaser, das werden wir dann zum Abschluss gemeinsam machen. Und ich glaube, das wird sehr lustig, weil der ist ja schon ein bisschen exzentrischer Typ, auch was seine Mode angeht. Seine Frisuren sind ikonisch.
Ja, also da kann ich nichts dazu sagen. Ja, diese Frisuren sind ikonisch. Ich hänge da auch an einem anderen Wort, das mit I anfängt, aber eher so otisch aufhört. Aber das ist Geschmackssache.
Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in das Leben von Sebastian Krumbiegel. Mhm. Und mit der Zeit wird da eine Band daraus. Kommen die anderen mit dazu?
Genau, so machen wir es.
Ja, genau. Ich starte mal einfach, weil zunächst gab es ja keine Prinzen. Sebastian Krumbiegel kommt auf die Welt in der damals Deutschen Demokratischen Republik. Ihr habt, Stefan, 4 Jahre Altersunterschied. Er ist 4 Jahre älter als du. 5. Juni 1966 in Leipzig geboren, Sebastian Krumbiegel. Er hat sich auch immer wieder über seine Kindheit in der DDR und Jugend in der DDR geäußert. Und interessant ist, dass er ja nicht einer von denen ist, die das so total kritisch sehen. Ich habe ein paar Aussagen von ihm gelesen. Er sagt, er hatte da eigentlich eine schöne, behütete Kindheit, ja, trotz Osten. Er hat auch ganz klar mal gesagt, es war eben nicht so, wie man das aus dem Kinofilm Das Leben der anderen kennt. Es gab nicht nur Stress, sagt er, und es gab vor allem diese Inseln, also wo man tanzen konnte, Musik machen konnte, und die hat er anscheinend für sich gefunden in der DDR und da eine schöne Zeit gehabt, Urlaub in Hiddensee an der Ostsee, und
ich hatte
eine unbekümmerte Kindheit gehabt.
Ich glaube, das ist sehr ehrlich, und auch es wäre auch völlig, das ist so ein typischer Westgedanke, dass man denkt, so, die können so froh sein, dass die Mauer gefallen ist, weil die hatten es ja alle so schlecht da. Das glaube ich sowieso nicht. Die Menschen haben sich an das gewöhnt, was sie hatten, und gerade was die Kinder und so betrifft, wenn da einer irgendwie verdächtig wurde, irgendein Talent zu haben, dann wurde das gefördert und gefordert. Nicht umsonst war er ja auch, da wirst du gleich noch was dazu sagen, relativ schnell dann auch im Thomaner-Chor, wo er seine Stimme gebildet hat und gebildet bekam. Da hat er viel gelernt, was ihn später, so darf man das sagen, reich gemacht hat. Wer weiß, wie er gesungen hätte, wenn er nicht in diesem Chor gewesen wäre und seine Stimme und ja alles, was dazugehört, entsprechend trainiert hätte.
Ja, genau so war es. Also mit ungefähr 10 Jahren kam er in den Leipziger Thomaner Chor, das ist einer der ältesten und renommiertesten Knabenchöre der Welt. Gibt's schon ewig, ich glaube 800 Jahre lang, eine kulturelle Einrichtung in Leipzig, spezialisiert auf die Pflege der Kirchenmusik und vor allem auch auf die Werke von Johann Sebastian Bach, weil der war selbst am Thomaner Chor, der war da der Leiter des Chores, ne, und hat da über, ich glaube, gut 25 Jahre hinweg gewirkt im 18. Jahrhundert. Und diese Tradition wird eben hochgehalten. Und an den Chor ist eine Schule, die Thomasschule, ein Internat angeknüpft sozusagen. Und so sind da die Jungs auf der Schule, gehen ins Internat und werden, wie du schon gesagt hast, gesanglich hochprofessionell geschult. Wie gesagt, Kirchenmusik, Kirchengesang ist da das große Thema. Und mit 10 Jahren kam der Sebastian Krumbiegel da eben hin und hat angefangen, seine Stimme zu bilden.
Bist du auch auf Bildmaterial von damals irgendwie gestoßen? Also hast du gesehen, ist der damals mit seiner Pumuckl-Frisur da als 10-Jähriger beim Thomaner Chor angekommen und gesagt, hallo, ich habe grüne Haare, lustig, wo darf ich singen? Oder also hast du da irgendwas gefunden? Weil das würde mich interessieren. Gab es einen Moment in seinem Leben, ich bin schon wieder im schlimmen Bereich der Mutmaßung, aber wurde er enttäuscht von einer Frau oder von einem Mann, und ab dann hat er diese exzentrische Ader entwickelt und hat gesagt, ab jetzt sehe ich anders aus für den Rest meines Lebens, ich werde nie wieder so langweilig aussehen wie ihr, oder war der schon immer so, auch als Kind?
Also habe ich ein Bild gesehen von ihm und seinen teilweise späteren Bandkollegen aus der Thomaner Chorzeit, aber 70er, 80er Jahre in der DDR, da war halt noch nichts mit Farbfilm. Du hast den Farbfilm vergessen, also beim Thomanerchor sowieso.
Also, aber konntest du an der Frisur irgendwas Wildes erkennen oder hatte der Seitenscheitel wie die anderen auch im Thomanerchor?
Ich glaube, da sah er noch relativ normal aus. Die wilde Haarzeit, die kam, glaube ich, erst später. Aber es gibt Fotos, wo schon einige der Bandmitglieder in der Zeit, in der Schulzeit gemeinsam drauf sind, weil die meisten der Prinzen, das sind ja einige, ich muss mal gerade nachgucken, wie viele.
Fünf.
Also fünf Sänger plus dann noch einer, der die Trommel macht und einer, der die Bassgitarre spielt. Aber wir fokussieren uns jetzt mal auf die Sänger. Genau, fünf Sänger sind es. Und davon waren Tobias Künzel, das ist der Blonde, über den wir gerade gesprochen haben, Sebastian Krumbiegel, Wolfgang Lenk, das ist der sieht so ein bisschen aus, jetzt böse gesagt, wie so ein Bond-Bösewicht. Das ist der mit der Glatze, der so ein spitzes Gesicht hat.
Das ist aber sein erster musikalischer Kumpel, da kann ich gleich was zu sagen. Also dem hat er gleich 1981 schon seine erste Band gegründet. Also da war er gerade mal 15, der gute Sebastian, und hat damals schon mit dem Bösewicht aus Bond, mit Wolfgang Lenk, die Rockband Phoenix gegründet.
Ah ja, siehst du. Und das kommt ja dadurch, dass die sich im Thomanerchor kennengelernt haben. Ne? Ja. Also da auch angefreundet. Genau. Und der vierte im Bunde, der auch im Thomanerchor war, war Henry Schmidt. Das ist der jetzt aussieht wie so ein Schalterbeamter, würde ich jetzt mal sagen. Also der mit dem gekräuselten Haar, also der in der zweiten Reihe steht, ne? Weil vorne stehen maximal noch der Tobias Künzel und eben Sebastian Krumbiegel und dann halt die drei anderen, ne?
Aber hast du jetzt ein Bild gesehen von den Jungs in der Zeit des Thomanerchors und hast gesagt, okay, den erkenne ich sofort, weil das ist Sebastian Krumbiegel, den erkennst du ja auch
dazu
in seinem.
Waren die, glaube ich, noch zu klein. Sebastian Krumbiegel im Thomanerchor. Nee, also wenn sie es dir sagen, dass der das war, dann siehst du schon, aber es sind halt einfach ein Schwarz-Weiß-Foto von ein paar Kindern, ne?
Aber das finde ich ja süß. Also die Vorstellung, dass die späteren Prinzen, die wir alle irgendwie so kennen, wie die so aussahen und wie die so aufgetreten sind, dass die schon als kleine Buben so im Thomanerchor nebeneinander gestanden haben und da gesungen haben und dass man ihnen beigebracht hat, wie man ein hohes C singt und so weiter. Das finde ich ja süß. Also da wär ich ja schon sentimental. Das ist ja schon so putzig.
Es geht gleich weiter mit der Folge. Jetzt nur schnell eine Nachricht an euch. Wir brauchen euer Feedback. Wie gefällt euch diese Folge von Giganten von gestern? Und welche Musikpromis sollten wir unbedingt mal im Podcast besprechen? Schreibt uns das in die Kommentare zur Folge. Wir lesen das alles. Und natürlich könnt ihr sehr gerne auch den Podcast bewerten. Am besten mit 5 Sternen. Und mit euren Freunden teilen. Außerdem, ganz, ganz wichtig, damit ihr keine Folge verpasst, den Folgen-Button bei Giganten von gestern in eurer Podcast-App aktivieren. Und bei Spotify gibt es zusätzlich noch dieses Glöckchen-Symbol. So werdet ihr automatisch benachrichtigt, immer dann, wenn eine neue Folge kommt. Ja, das war's schon. Und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Podcast. Und das ist wirklich was Besonderes. Die kennen sich seit frühester Kindheit und sind auch in ihrer Besetzung, was die Sänger angeht, an sich immer gleich geblieben. Vor allem dann ab der Phase, wo sie wirklich durchgestartet sind, auch unter dem Namen Die Prinzen, hat sich da nie was geändert. Also da siehst du schon, dass da eine starke Treue und Freundschaft und Verbundenheit dahinter stecken muss. Weil das ja bis auf die Zeit in der DDR im Kirchenchor von Leipzig, dem Thomanerchor, zurückgeht.
Du weißt aber auch nicht, ob die nicht einfach gesagt haben, es darf kein anderer rein. Also es muss ja nicht heißen, dass die sich so gerne mögen, sondern es kann ja auch sein, dass die gesagt haben, wir nehmen niemanden anderen in unseren illustren Kreis der Prinzensänger auf.
Ja gut, das kann natürlich sein. Wobei ich ein Interview gesehen habe, ich glaube aus dem Jahr 2015 war das, wo zumindest die beiden Frontmänner, Künzel und Krumbiegel, waren und eben genau darüber gesprochen haben. Sie wurden gefragt, ich meine, das war bei Judith Rakers bei 3 nach 9. Und da fragte sie eben genau danach, okay, wie ist das mit eurer Freundschaft und so weiter? Und da hat, das war wirklich ein echt lieber Moment. Da dreht sich dann der Sebastian Krumbiegel zum Tobias Künzel hin und sagt so, und was wir alles gemeinsam durchgemacht haben, das ist eigentlich viel mehr als eine Freundschaft. Er ist mein Bruder. Und du siehst so, dass es, während der das sagt, bei beiden so ein Gänsehaut
auslöst. Aber es ist schon wieder so, ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge, Sebastian Krumbiegel, wie er sich gönnerhaft umdreht und sagt, du bist mein Bruder. Und das ist mir schon eins zu viel. Ganz ehrlich, das ist mir schon wieder eine Nummer zu viel. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass da die kleinen Jungs waren im Thomaner-Chor oder später dann haben sie so ihre Band und dann kommt so ein kleiner anderer Junge zu Sebastian Krumpi und sagt, ich würde bei euch gern mitsingen und dann sagt der, sing mal das C, das hohe C, sing. Und dann, ja, nein, du bist schlecht geweckt, du darfst nicht mitmachen. Das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen bei Sebastian Krumpi, so wie ich den wahrnehme. Also du schon wieder verträumt hier, der Gänsehautmoment, du bist mein Bruder. Bestimmt auch
gesagt,
hier, genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass er gesagt hat, hier, verpiss dich, du singst bei uns nicht mit, auf gar keinen Fall.
Die Schärfe, die jetzt hier reinkommt.
Nein, gar aber nicht.
Jetzt nur um das mal kurz aus dem Weg zu kehren, ja. Ich meine, Stefan, du bist seit Jahrzehnten im deutschen Radio zu hören. Hast du mal Sebastian Krumbiegel oder irgendwen von den Prinzen getroffen, interviewt oder so? Oder ist das jetzt deine Vermutung?
Na, ich habe viel von dem gesehen und ich habe den auch, ich sehe den ja heute noch. Also der ist ja jetzt plötzlich, also ist der wieder sehr präsent auch in den Medien. Ich habe den erst neulich in einer Talkshow gesehen bei Maischberger. Da saß er so in diesen, unter den drei Leuten, die da immer so kommentieren, was die Woche über passiert ist. Und da, immer wenn ich Sebastian Krumbiegel sehe, schleicht sich bei mir so ein leichtes Gefühl von, ich mag den nicht ein. Es gab jetzt keinen Moment, wo ich sagen kann, da ist es passiert, weil ich den fürs Radio irgendwie interviewt habe oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Prinzen mal interviewt habe. Es kann gut sein, dass mir irgendwas im Hinterkopf habe ich, dass es mal hieß, so hier Telefoninterview mit den Prinzen und das war, konnten wir dann aber nicht senden, weil die alle durcheinander geredet haben oder am Telefon gar nichts mehr verstanden hast und so. Irgendwie sowas habe ich noch im Hinterkopf. Aber es ist nie was vorgefallen zwischen mir und Sebastian. Also bis jetzt nicht. Kann ja sein, wenn er das hört, dass er mich aufsucht bei Antenne Bayern und sagt, bringt mir diesen Typen, der über mich geschimpft hat. Und dann macht er mich fertig. Weiß ich nicht. Aber nee, es gab nie so einen Moment. Nur, ich weiß nicht, ich schaue Menschen an, ich höre Menschen zu. Und ein bisschen war mir so ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Krumbiegel von A bis Z ein ganz Lieber ist, der sagt so, oh, wir haben so viel gemeinsam erlebt. Welcher Mensch ist das schon? Ich glaube, dass das schon auch in seiner Persönlichkeit auch ein sehr bestimmender Mensch steckt. Kann ich mir auch so vorstellen, wie der so redet, dass der auch mal hier sagt, jetzt Punkt, und du singst nicht bei uns mit. Dieses Lied werden wir nicht auf die Platte nehmen, Leute, sonst steige ich aus, da bin ich raus. Das könnt ihr ohne mich machen. Also sowas kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen.
Gut, ich meine, ein bisschen Durchsetzungskraft brauchst du ja auch, wenn du sagst, okay, du führst über Jahrzehnte hinweg, bist du sozusagen die Galionsfigur von so einer Band. Ne?
Ja, gibt's das eigentlich? Also haben wir das rausgefunden? Ist das so, dass er dadurch, dass er zwar das Gesicht der Prinzen ist, auch so dass der Redelsführer ist so in der Band? Oder gab's da, haben die versucht, es alle gleichwertig zu machen so? Oder wie war das?
Das müssten wir uns selbst erarbeiten. Also was ich mal in einem Interview gehört habe, ist, dass die tatsächlich in Entscheidungen, was die Band angeht, angeblich das alles demokratisch abstimmen, sagt Sebastian Krumbiegel selbst. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, so wird's gemacht, sondern dass da schon abgestimmt wird. Aber natürlich, er ist derjenige, der am ehesten im Rampenlicht steht, der auch die meisten Gesangs-Solo-Nummern auf allen möglichen Alben hat. Dann kommt der Tobias Künzel, dann kommt lange nix und dann gibt's noch so ein paar Nummern. Ich glaube, eine, die der Jens Semptner, den habe ich noch nicht erwähnt, das ist nicht der Einzige, der nicht im Thomaner Chor war, sondern im Dresdner Kreuzchor, einem anderen Knabenchor, glaube ich. Aber
ich glaube, genau das ist der Punkt. Du hast es ja selber gesagt. Natürlich haben die das alles demokratisch entschieden und jeder hat die gleiche Stimme. Natürlich hat Sebastian Krumbiegel am entscheidenden Moment der Diskussion gesagt, und Leute, wer hält denn seine Fresse in die Kameras? Wer steht denn vorne? Wer muss das Zeug verkaufen? Ich bin's doch. Und deshalb entscheide ich jetzt, wir machen das oder wir machen das nicht. Und da hört dann nämlich ganz schnell die Demokratie in so einer Band mit lauter Köpfen, der dann hinsteht und sagt, ja, das ist schon recht, ja, okay, dann machen wir es halt so. Glaube ich schon.
Es könnte gut sein, aber Stefan, ich warne dich, ne? Du bist kurz vor Leipzig-Verbot, ne? Der Typ ist das Gesicht der Stadt sozusagen, wenn du nochmal in diese schöne Stadt willst. Halte dich im Zaume.
Ja, ich stelle gerade fest, dass ich mich da in Rage rede, wobei ich habe ja,
nein,
um Gottes Willen, ich habe ja gar nichts gegen den. Ich sage ja nur so, wie ich das so mir ausmale, wenn ich darüber nachdenke. Ob ich recht habe, weiß ich ja gar nicht. Es ist alles erfunden, was ich hier erzähle. Es ist alles in meinem Kopf entstanden.
Aber es kann gut sein, weil ich meine, wenn man jetzt auf die Bandhistorie guckt, Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer Sebastian Krumbiegel, weil er ist derjenige, du hast es gerade gesagt, es gab diese erste Band mit Wolfgang Lenk, also mit einem anderen späteren Prinzen und so Leute wie der Tobias Künzel, der jetzt zum Beispiel auch im Thomanerchor war, die kannten sich auch schon seit frühesten Jahren, aber die kamen erst später in die Band dazu. Ja, das heißt, der Anker war immer Sebastian Krumbiegel. Und was ich mir vorstellen könnte, ist dadurch, dass er sozusagen der Gründungsstein war und vielleicht gegenüber dem Wolfgang Lenk auch derjenige, der eher Rampensau ist, der nach vorne geht und auch gesehen werden will, dass er da ein anderes Gewicht hat und mehr zu bestimmen hat. Weil der Wolfgang Lenk, frag mal auf der Straße in Deutschland, wer ist Wolfgang Lenk oder zeigt dessen Foto irgendwem, das können die wenigsten außerhalb von Leipzig wahrscheinlich zuordnen, ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach kein Typ, der so nach vorne geht und der sich hinstellt und sagt, so machen wir es jetzt, sondern kann durchaus sein, dass das dann eher Sebastian Krumbiegel ist.
Ja, während du das jetzt gesagt hast, habe ich so gedacht, die meisten Songs hat ja auch Krumbiegel immer gesungen als das Gesicht der Band. Gleich danach kommt eben der Blonde mit der Prinz-Eisenherz-Frisur. Und wer hat denn entschieden, dass der dann auch mal so einen Hit singen darf? Hat der nicht alles nur geklaut in erster Linie gesungen? Glaub schon, ne?
Ja. Ja,
der war doch das Gesicht von Alles nur geklaut, der wahrscheinlich allergrößte Hit der Prinzen. Und hat da dann der Krumbiegel gesagt, nee, das singst du oder nee, mach du ruhig, du hast doch da. Oder gab's da, wenn du so viele Hits schon hattest und so. Und dann heißt es aber, nee, den neuen Song, den kannst jetzt du mal singen. Ist auch interessant, wie so in einer Band sowas passiert dann.
Ja, also das könnte durchaus mit der Produzentin, auf die wir auch zu sprechen kommen werden, Annette Humpe, zusammenhängen, die da ja auch großen Einfluss hatte. Und jetzt muss man sagen, der Blonde, der Tobias Künzel, ist ja, auch wenn du gesagt hast, der sieht so ein bisschen verlottert aus, aber wir gehen mal an die Anfang der 90er zurück.
Bitte,
der
war das ja habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt.
Du hast gesagt, du hast gesagt, dass der diese lottrige Frisur hat oder irgendwie sowas hast du gemeint.
dieses Wort kommt in meinem Wortschatz gar nicht vor, lottrig. Ich habe gesagt, er hat ja diese komische Topffrisur, habe ich gesagt. Du hast angefangen mit Jogginghosen und weiten gestrickten
Leggings. Pullovern. Tobias Künzel hatte entweder Leggings an und diese weiten Pullis oder er hatte so eine komische Südstaaten-Generalsjacke an.
Erinnerst du
dich an das
Natürlich.
Outfit? Ja. Genau, so. Aber er war ja trotzdem derjenige, der zumindest Anfang der 90er optisch noch am meisten hergemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die gesagt haben, okay, ersten Songs, also die erste Hitsingle, das war Gabi und Klaus, die hat ja der Sebastian Krumbiegel gesungen. Und dass man dann gesagt hat, okay, wir wollen auch als Band auftreten und nehmen jetzt hier Pretty Guy Tobias Künzel dafür.
Genau.
Und vielleicht hängt es auch musikalisch damit zusammen, weil das sind ja ausgebildete, wirklich hoch ausgebildete Sänger, das darf man ja nicht vergessen. Die sind in zwei unterschiedlichen Tonlagen. Also du hast Sebastian Krumbiegel, der Tenor, und Tobias Künzel, der Bariton. Vielleicht hat man auch gesagt, okay, der Tobias, der passt da besser, der ist von der Stimme, weil alles nur geklaut. Das geht ja fast schon, also nicht falsch verstehen, es geht so ein bisschen in die Richtung Punkrock schon. Und da ist vielleicht diese Knabenchorstimme
der gleiche Mann, der ein paar Folgen vorher über Peter Maffay gesagt hat, das ist doch kein Rock, erzählt mir jetzt, dass die Prinzen Punkrock gemacht haben. Okay, alles klar, ich bin bei dir.
Nein, ich will mich ja nicht diskreditieren. Ich sag nur, dass da Elemente aufgegriffen werden. Dieses Ejo, Ejo, das ist ja wie eine Stadionhymne auch, ja. Und dass man da sagt, okay, man ist da nicht so ganz oben in den Tönen, wie das der Krumbiegel macht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach gesagt hat, okay, der passt halt stimmlich nicht zu dem Song, den
wir
davor
auch
haben.
Ja, ich glaube auch, dass die gesagt haben, das soll der Tobias singen. Ich glaube nicht, dass es Anweisungen gab nach dem Motto, Tobias, zieh deine orangene Leggings an und diesen Oma-Pullover, diesen gestrickten, der dir bis zu den Knien geht und dann bist du vorne bei Alles nur geklaut. Es muss stimmlich etwas gegeben haben, wo man gesagt hat, aus produktionstechnischen Gründen macht das diesmal der Tobias.
Also da haben wir es doch schön hergeleitet.
Ja,
also
total.
Ne, siehst du, mit geballtem Fachwissen.
Um Gottes Willen, ich rede mich um Kopf und Kragen, aber während du das gesagt hast mit diesen Leggings, habe ich mir gedacht, so ja. Und irgendwie immer, wenn man über diese bunten Leggings von dem spricht, finde ich, riecht man die auch. Ich rieche so die lang im Schrank gelegen, aber fürs neue Prinzenvideo holt der Tobias seine mintgrüne Leggings raus und zieht die nochmal an und dann weiß ich schon so,
ja.
Die riecht so nach Schrank ganz hinten. So,
ja.
Wenn du so Bettwäsche aus dem Schrank holst, die 15 Jahre da hinten lag, wo du denkst so, ja, also das riecht man, finde ich.
Ich glaube aber, das mischt sich auch mit so einem synthetischen oder chemischen Geruch von diesem Billo-Material, dieses Stretch-Leggings Anfang der 90er-Material.
Mhm.
Ja. Mhm. Ja, doch, ja, kann ich mir vorstellen. Und der hat ja auch immer, also ich glaube, der hatte genau drei Oberteile, der Tobias Künzel. Das war, wie gesagt, der lange Pulli. Diese komische Südstaaten oder Nordstaaten, also US-Generalsjacke, wo man denkt, hä?
Die bin ich am besten eigentlich, ja.
Und dann hat er noch, obwohl er jetzt nicht der mega trainierte Typ war, hat er auch so ein ganz tief ausgeschnittenes Muscle-Shirt gehabt.
Ja, ja.
Das gab's
genau.
auch.
Der sexy Boy der Prinzen, ja.
Ja, er war der, genau, ich glaube, er sollte so ein bisschen die weibliche Zielgruppe optisch ansprechen.
Ja,
also ich glaube, dass das auch Teil des Marketings war.
Er hat das Boyband-Feeling in die Band reingebracht. Das war mit Sebastian Kumbiegel nicht möglich. Da hat man gesagt, okay, das ist anders. Der macht es irgendwie,
genau. Der
macht's wild und der andere macht's schön.
Aber ich glaube, Sebastian nicht nur wild, sondern Sebastian Kumbiegel ist auch der Lustige. Der hat die lustigen roten Haare.
Genau.
Genau. Ja,
wobei der andere hat die lustigen, engen Hosen an. Also okay, die waren alle ein bisschen lustig, aber der eine dann im Zweifel noch schöner. Gott, die Südstaatenjacke, da hänge ich jetzt total dran. Ich sehe die vor mir mit diesen Knöpfen.
Genau.
Und da haben die gesagt so, Mensch, wir haben schon wieder in der Hitparade jetzt, was ziehen wir denn an? Tobias, was ziehst denn du an? Oh, ich ziehe wieder meine Südstaatenjacke an, damit haben wir damals die Hitparade gewonnen. Ja, mach mal.
Das sind so komische. Also da ist ja eh einiges modisch durcheinander gegangen. Da können wir dann später auch nochmal drüber sprechen, wenn es um die Musikvideos geht. Wenn wir bei den Prinzen angekommen sind, aber jetzt lass uns nicht zu weit springen. Wir waren ja immer noch in Leipzig im Thomaner Knabenchor. Vier waren im Thomaner Chor, einer in einem anderen Chor. Die ersten musikalischen Versuche mit der Band, genau, Phoenix hast du gesagt, oder Phoenix wahrscheinlich in der DDR damals
noch. Also
Phoenix
war hier nichts, das ist geschrieben Phoenix. Das ist DDR Phoenix.
Okay, wir halten fest, zwei Tenöre, Sebastian Krumbiegel und Wolfgang Lenk, der Bond-Bösewicht aus den Prinzen, der mit dem spitzen Gesicht, dicke Kumpels, machen diese Band. Ich habe auch gelesen, dass das eher so ein bisschen Richtung Rock ging. Was ich interessant finde, weil das ja in der DDR wahrscheinlich gar nicht mal so unumstritten war, wenn je nachdem, was für ein Rock das war.
Ja, aber genau das wollten ja alle jungen Musiker, aus genau diesem Grund. Und gerade wenn du im Thomaner Chor bist und da irgendwie Kirchengesänge lernst und so, dann willst du, wenn du eine Band gründest, doch dann nicht auch sagen, doch, wir machen jetzt noch die schönsten Kirchengesänge, bringen wir jetzt auch noch als Band raus. Sondern dann sagst du so, und nach dem Thomaner Chor am Abend wird's wild, dann gehen wir in den Proberaum und da sind wir Phoenix und rocken und zwar hart an der Grenze zu dem, was erlaubt ist. Und da holen wir textlich alles raus, was gerade noch so geht.
Ja, du hast mir jetzt gerade eine Steilvorlage gegeben mit Wild und Thomaner Chor. Fun Fact hier an der Stelle, unser lieber Sebastian Krumbiegel, der war im Thomaner Chor, der ist aber kurz vorm Abschluss der Gesangsausbildung rausgeflogen.
Siehste?
Der ist rausgeflogen und zwar aus Disziplinargründen. Der hat das Abi hat er noch gemacht, also Abitur hat er noch abgelegt, aber er hat die Gesangsausbildung des Thomaner Chores nicht zu Ende bringen können. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, ja, was heißt denn hier? Disziplinregeln verstoßen, was hat er denn gemacht? Und das eine Problem war, so ein Knabenchor, gerade auch in der Zeit in Leipzig und mit diesem Renommee auch, ja, mit Bach im Hintergrund und so weiter, die hatten natürlich ganz strenge Regeln und Anforderungen. Und da hatte er, der später mit seinen wilden Haaren bekannt gewordene Krumbiegel, damit zu kämpfen und konnte sich da nicht so richtig unterordnen. Und anscheinend hat er in diese christlichen Kirchenlieder angefangen, eigene humorvolle Texte einzudichten und hat die dann gesungen. Und da ist denen dann die Hutschnur geplatzt.
Jawohl, der kleine Revoluzzer. Da hat er wahrscheinlich entschieden, ab jetzt mache ich die Haare wild und mache meine eigenen Texte.
Haare wild ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt nebenbei, nach einem Foto von ihm, also Sebastian Krumbiegel im Thomaner Chor. Ich sehe hier ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm, wo er singt, ganz klassisch. Ich würde ihn jetzt mal so auf 12, 13 Jahre schätzen. Und er hat da schon so einen Vokuhila-Ansatz. Zumindest da sieht man schon, wohin die Reise geht.
Wenn er mit 12, 13 den Ansatz hatte, dann hat er mit 15, als er die Rockband gegründet hat, bestimmt einen ausgewachsenen Fukuhila und auch die innere Einstellung dazu gehabt. Und wahrscheinlich ist er dann rausgeflogen aus dem Chor, weil da war er dann schon Phönix. Da war er schon
Rocker. Ja, Phönix aus der Asche, ne? Genau. Er ist dann ja wieder, genau. Ja, was man noch mitnehmen kann, er hat auch nicht nur das Singen gelernt, sondern in der Zeit auch verschiedenste Instrumente erlernt. Cello hat er gelernt, Trompetenunterricht hat er bekommen, Schlagzeugunterricht. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben es hier mit einem richtigen Vollblutmusiker zu tun. Das kann man schon mal sagen.
Das würde ich auch, um Gottes Willen, also ich glaube, das sind alles gute Musiker. Ich sind auch alles gute Sänger. Gar keine Frage. Mhm. Wenn du A cappella dich auf eine Bühne stellst und da ist nix. Ich meine, heute kann jeder singen, weil du schickst es dreimal durch den Computer, da wird alles schiefe, wird rausgezogen und am Ende springt einer auf die Bühne und bewegt die Lippen. Wenn du a cappella dich auf eine Bühne stellst, da darf ja keiner irgendwie zu viel Whisky am Abend gehabt haben, sondern da muss ja alles stimmen, dass das großartige Sänger und Musiker sind. Also da habe ich nichts dagegen, im Gegenteil, da bin ich von überzeugt.
Ja, das ist ja auch so der Coup der Prinzen, ne? Dass du diese Qualität an Gesang dahinter hast, ne? Und sagst, okay, du startest jetzt mit solchen Leuten eine Pop-Karriere. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind ja immer noch Rauschmiss, Thomaner-Chor und wilde Frisuren und die erste Rockband. Ich sag's mal so, wenn er damals bei Phönix eine wilde Frise hatte, dann wurde die ihm spätestens 1985 abrasiert, denn Sebastian Krumbiegel wurde zum Dienst an der Waffe eingezogen. Wehrdienst stand an in der Nationalen Volksarmee, der Armee der DDR damals noch, in der Endphase der DDR. Er hat Wehrdienst geleistet, 1,5 Jahre lang zwischen 1985 und 1987 mit Stahlhelm durch den Dreck kriechend. Kann man sich gar nicht so vorstellen, oder? Diesen Sebastian Krumbiegel.
Da hatte der sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Da ist der wahrscheinlich da rein, dann haben die dem die Mähne runterrasiert, haben den dem Helm aufgehockt und haben gesagt, so, die nächsten 2 Jahre gehörst du uns. Und dann hat der wahrscheinlich alles gemacht, um das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Ich glaube, der hat auf den Kasernenhof gespuckt, wo immer es ging. Der hat sein Tablett lauter auf den Tisch knallen lassen als alle anderen. Der hat sicherlich so in die Hand gerülpst, obwohl das verpönt war im Speisesaal. Und natürlich war er auch dann wieder Mitglied einer Band, einer Rockband, weil er gesagt hat, ich muss das alles hier verarbeiten, diese ganze Scheiße, das geht mir so auf den Sack. Jeden Morgen um 6:30 kommt einer rein und brüllt, ich soll aufstehen, ich stehe auf, wann ich will und so. Da, glaube ich, war der so richtig Revoluzzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Krumbiegel gesagt hat, na ja, das mache ich jetzt mal 2 Jahre und dann nehme ich ja auch was mit und so und das schauen wir mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der richtig sauer war damals.
Ja, das hast du schon ganz richtig eingeordnet. Also er selbst sagt rückblickend, das war eine der dämlichsten und vergeudetsten Phasen seines Lebens. Ne? Wie sich das im Dienstalltag ausgewirkt hat, dazu konnte ich jetzt nichts direkt finden. Was man aber natürlich weiß, die NVA, das war ja eine Armee, die auch sehr streng war. Also ich weiß nicht, wenn er in die Hand gerülpst hat, dann wird es da drakonische Strafen gegeben haben, nach allem, was ich darüber weiß.
Ja, wenn du weißt, wer es war. Aber das genau das meine ich doch. Der hat natürlich da nicht irgendwie was gemacht, was nicht erlaubt war. Aber er hat immer versucht, genau das zu machen, was nicht erlaubt war. Aber so, dass man nicht sagen kann, Krumbiegel, du warst es. Sondern der hat dann so in die Hand, weißt du, so. Und alle so, wer war das? Und der hat dann so das grinsend geguckt und jeder wusste, er war es, aber keiner konnte sagen, du warst es. So glaube ich.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wir reden ja hier über die gleiche Person, die irgendwie im Thomaner-Chor witzige Gag-Zeilen einbaut in Kirchenmusik. Ich kann mir auch vorstellen, ne, du bist in der NVA, täuschen und tarnen, du bist draußen im Gelände und jetzt rate doch mal, wer derjenige ist, der sich statt so Tannennadeln an den Helm sich lauter so Gänseblümchen an den Helm macht und so. Und der sich das so ganz exzentrisch tarnt, in Anführungszeichen.
Ja.
Das glaube ich.
Und dann natürlich auch ab und zu so ein bisschen unangenehm auffällt und dann sagt der Ausbilder, Krumbiegel, vortreten. Und der geht dann natürlich nicht mit so einem Stechschritt nach vorne, sondern mit so einem lässigen, so, ja, so nach dem Motto, was ist los? Sie haben die Vespa-Box nicht dabei. Oh, stimmt, Mensch, habe ich vergessen. Ja, tut mir leid, voll leid, ey. So war das bestimmt. Ja. Also immer so ein bisschen so, was ihr hier macht, ist total peinlich. Aber ich kann nicht anders, ich muss das machen.
Aber da würde ich ja gern mal Mäuschen spielen. Das wüsste ich mal gern, wie sich jemand, der doch dieses Rebellische in sich hat, dann aber zum Dienst an der Waffe verpflichtet wird und wie der in so einer militärischen Formation arbeitet, läuft, weil du musst ja in einer Armee dann trotzdem mitziehen und gerade in so einem strengen Verbund wie der NVA, das würde mich wahnsinnig interessieren. Also wenn ich mal Sebastian Krumbiegel interviewen würde, dann wäre das so einer der Punkte, wo ich sage, lass uns da doch mal drüber sprechen, weil das ist so eine maximale Fallhöhe. Du hast hier diesen roten Pumuckl-Haarschnitt wenige Jahre später und dann aber davor hier im braunen NVA-Look durch den Schlamm kriechen. Also das passt so gar nicht.
Vor allem, du hast es ja hier nicht mehr mit dem Greenhorn zu tun, sondern der war ja dann 21, sicherlich auch schon mit einer Vorstellung, wo er sich politisch, auf welche Seite er sich eher ansiedelt, dann hier diesen Wehrdienst absolvieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Krumbiegel jetzt keiner war, der es drauf angelegt hat, da rauszufliegen. Das glaube ich nicht. Sondern er war eher so jemand, der an einigen Stellen, wo er dachte, jetzt ist originell, jetzt kann ich denen hier allen zeigen, was es für ein Saftladen ist. Da hat er versucht, seine Chance zu nutzen und sicherlich auch die ein oder andere Strafe bekommen und das ein oder andere Wochenende mehr in der Kaserne verbracht als seine Kollegen. So schätze ich das ein. Ja.
Ich glaube auch, dass der so diese kleinen Spots, wo er dann auch Experte war, zum Beispiel, wir müssen jetzt die Nationalhymne der DDR singen, dass er dann derjenige ist, der dann so total überdreht und das in so einem Operngesang so knödelt, weißt du?
Ja.
Wo ihm keiner einen Strick draus drehen kann, wo er dann am Ende sagen kann, ja, aber die Hymne, die muss man doch, ich bin doch Thomaner und die muss man doch, aber er macht das natürlich mit einem Augenzwinkern.
Ja, ja, da kommt so der Schelm durch, ne? So dieser freche, genau. Unangepasste, aber der trotzdem natürlich nicht den Laden sprengt, sondern dem klar war, okay, am besten komme ich hier durch, wenn ich jetzt einfach 2 Jahre lang das mache, was die von mir wollen und da, wo es passt, da werde ich aufmüpfig.
Genau. Und er hat sich ja dann auch noch sein, ich sag mal, Ventil nach Dienstschluss gesucht, wie du schon gesagt hast. Er hatte auch eine Band, es war nicht mehr Phoenix, sondern er war dann der Sänger der Band Rockpol. ich glaube, auch wieder unter Mitwirken von Wolfgang Lenk, meine ich. Also er hat nach wie vor wilde Musik gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass Rockpol auch Rock macht. Das war seine Band während der Militärzeit.
Bist du homo oder schwul, dann kommst du zu uns zu Rockpol. Also bestimmt hat auch schon viel gereimt. Unser Album ist so toll. Das neue Album von Rockpol.
Ja, genau.
Erste Prinzenreime.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht die hohe Schule war, was Textwriting anging.
Oh Gott, weißt du, ich suche da im Kopf nach Sachen, die sich auf Pol reimen.
Rockpol, Kohl.
Rot und Weißkohl.
Ja. Alles egal, es zählt nur Rockpol. Ja, so. Ja, genau.
Ihr könnt ja, alle werden jetzt hier mit, versuchen jetzt mitzudenken, die das jetzt hören und werden sagen, so was reimt sich auf Rockpol.
Was mir noch eingefallen ist, erinnerst du dich dran, Anfang der 2000er Jahre, als so auf, ich meine, RTL oder Sat.1 diese Nostalgie-Sendungen liefen. Also, wo man so ein bisschen teilweise verliebten Rückblick auf die DDR genommen hat und irgendwelche Prominenten eingeladen hat, die dann erzählt haben, ja, so war das Leben in der DDR. Ja. Erinnerst du dich noch an diese Phase im Fernsehen?
Ja, natürlich. Ja, logisch.
Genau.
Also diese Rückblickshows.
Genau, und die hieß dann auch Ostalgie-Show.
Ja, ne?
Also genau. Da steckt ja schon im Namen so ein bisschen so, okay, wir hatten eigentlich eine schöne Zeit. Es wurde ja dann auch so ein bisschen kritisch beleuchtet, diese Shows. Aber ich erinnere mich dran, dass ich da dann zum ersten Mal seit meiner Kindergartenzeit wieder den auferstandenen Sebastian Krumbiegel sitzen sehe, der dann erzählt, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht so richtig klar, dass die ursprünglich aus der DDR kommen. Und er sitzt da auf dem Sofa und dann geht es um das Thema NVA, Militärdienst in der DDR. Und ich weiß noch ganz sicher, dass da ein Bild von ihm gezeigt wurde in der NVA-Uniform. Ich meine, das war aus seinem Dienstausweis. Jeder Soldat hat ja so einen Ausweis. Und du siehst ihn da in NVA-Uniform und man spricht dann, ich glaube, da hat er ganz ernst dann drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber dass er eben den Dienst in der NVA abgeleistet hat.
Mit welchen Worten hat er das beschrieben? Mit einem, ich glaube mir vorstellen zu können, dass er das mit einem so süffisanten Grinsen erzählt hat. Dass er das gemacht hat und dann wurde so ein Bild eingeblendet und alle so, oh, da hat er gar nicht die lustigen Haare und der auch so ein bisschen mitschmunzelt und so, ja, ja.
Ich habe noch im Kopf, dass er da relativ ernst sogar drüber gesprochen hat. So,
okay.
Also das ist aber Erinnerung von einer Sache, die ich vor über 20 Jahren gesehen habe, ne, aber ich meine, er hat dann schon so gesagt, ja, da mussten wir dann alle hin und mich hat's dann auch erwischt, so nach dem Motto.
Mhm. Genau.
Genau. Was ich aber komisch fand, weil ich weiß, wie gesagt, er war in dieser Ostalgie-Show, zeigte auch noch sein Foto von damals, thematisiert es, Anfang der 2000er Jahre. Und jetzt, ich war zum Beispiel auf der Website von den Prinzen, da steht über ihn auch so eine Vita, da steht alles Mögliche drin, aber dieses Thema Wehrdienst NVA taucht da nicht auf und man muss auch echt wühlen, im Internet, in Interviews und so weiter, bis man irgendwas findet zu dem Thema, das er da mal war.
Naja, das glaube ich kam dann später. Das ist ein Ergebnis seiner späteren Haltung, weil er ist ja dann schon sehr, sehr deutlich links geworden, politisch orientiert. Und da passt es natürlich so mit Stahlhelm und NVA-Zeit und so. Das passt dann gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, dass es während dieser Zeit nicht so war, aber später hat er sich dann wahrscheinlich auch öfter mal, ja, war ihm das sehr unangenehm, wenn man ihn auf diese Art und Weise ins Rampenlicht gerückt hat, weil es einfach überhaupt nicht mehr zu seiner politischen Gesinnung irgendwann gepasst hat. So.
Ja, das kann gut sein. Also ich habe auch ein neueres Interview gehört, ein Interview-Podcast, ich meine aus dem Jahr 2024, wo er sich auch ganz klar als Pazifisten beschreibt. Ja. Ja. Und wahrscheinlich sagt er da, okay, das passt nicht ins Bild, das muss ich jetzt auch nicht weiter highlighten. Aber wie gesagt, Anfang der 2000er in der Ostalgie-Show hatte er es noch thematisiert. Er hat übrigens dann auch noch einmal mehr den NVA-Soldaten gemimt. Und zwar hat er später mal, ich glaube so 2005, in einem Film mitgespielt, Max und Moritz Reloaded. Und da spielt er einen ehemaligen NVA-Offizier. Um das habe ich noch zu dem Thema gefunden.
Max und Moritz Reloaded. Das ist ja, also da, wenn du das hörst, möchtest du ja sofort eine Kinokarte kaufen. Da wirst du ja dann geldlos werden, um zu sagen, das muss ich sehen. Sebastian Krumbiegel, ist er Max und Moritz oder nur einer von beiden?
Nee, es scheint so, ich habe jetzt nur mal in den Trailer reingeklickt. Es dreht sich anscheinend wirklich um zwei kleine Jungs, aber das war in dem Trailer mega zotenhafter Humor, wo ich sage, boah. Man sieht ihn, den Sebastian Krumbiegel, auch nicht im Trailer, darauf hatte ich nämlich gehofft. Aber was ich dann gesehen habe, am Ende werden dann so eingeblendet, wer da alles mitspielt. Da waren dann schon Namen wie Ben Becker dabei und eben Sebastian Krumbiegel. Aber der Film, der Trailer, der sah aus wie so ein, naja, wie ein Studentenprojekt. Also das sah richtig billig aus von der Kamera und vom Bild her. Das sah nicht nach Kinoqualität aus, was ich da im Trailer gesehen habe. Also den Film habe ich mir jetzt auch nicht nochmal angetan.
Wahrscheinlich war Ben Becker höchstens der Erzähler, weil er diese unglaublich tiefe Stimme hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ben Becker hier Wilhelm Busch gespielt hat oder gar Max oder gar Moritz. Das glaube ich nicht.
Das kann sein, ja. Max und Moritz Reloaded. Naja, das war's, was ich zu der NVA-Zeit rausfinden konnte.
Sind die Texte leer und hohl, war es garantiert ein Album von Rockpol. Mir einer eingefallen zum Schluss.
Oh Gott, ja, also Sebastian Krumbiegel, wenn du das hier hörst, hier kriegst du noch richtig gute Lines, die du einbauen und umsetzen kannst, falls du es nicht schon selbst gemacht hast.
Ja. Oh Gott. Wir schreiben einen Hit, die ganze Welt bekommt es mit. Also ganz ehrlich. Nee,
die ganze Nation kennt ihn schon.
Die ganze Nation kennt ihn schon. Da kannst du auch sagen, die Texte waren hohl. Hört ihr das Album an von Rockpol? Das ist nicht schlechter.
Da ja, also die Rhymes sind sehr auf dem Tablett präsentiert. Das muss man schon sagen. Und im Frühwerk wird es nicht besser gewesen sein bei Rockpol. Vor allem, wenn er dann noch gestresst aus der NVA rauszieht, noch die Jacke, die Militärjacke noch offen hat und sagt, hey, so jetzt gib mir das scheiß Mikrofon und dann.
Ja, genau. Wir haben doch demokratisch abgestimmt, also beziehungsweise ich habe gesagt, wir singen jetzt diesen neuen Song von Rockpol. Runter mit dem Helm. Alle Stahlhelme sind scheiße. Und los.
Oh Gott, das stelle ich mir echt gut vor.
Aber
oh
jetzt Mann. Bitte komm doch endlich zu den Vorläufern der Prinzen. Ja. Ich warte schon so sehr auf die Herzbuben.
Ja, da sollt weder ihr noch Stefan enttäuscht werden, denn mit den Herzbuben nahm die Musikerkarriere von Krumbiegel und seinen Freunden richtig Fahrt auf. In der nächsten Folge hört ihr, wie aus den Herzbuben aus der DDR die Prinzen wurden, die die Charts im wiedervereinten Deutschland stürmten. Wir schauen uns die Hits von damals ganz genau an und vor allem Stefan ist da ziemlich auf Krawall gebürstet, wenn es um diese Songs geht. Freut euch auf die frühen 90er mit den Prinzen und mit uns in der nächsten Folge Giganten von gestern.